Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Die GDL, die Gewerkschaft der Lokführer, hat vor der zweiten Verhandlungsrunde mit der Deutschen Bahn zum Warnstreik aufgerufen. Für 20 Stunden bis Donnerstag 18 Uhr. Die Antwort der Bahn darauf? Sie sagte die nächste Verhandlungsrunde ab. RBB-Reporterin Birgit Radatz mit Informationen zum Warnstreik.
Wer ganz sicher gehen möchte, der verschiebt seine Reise am Donnerstag. Dazu rät zumindest die Bahn. Die Zugbindung im Fernverkehr sei aufgehoben. Ein Umtausch des Tickets ist möglich. Zwar setzt die Bahn ICEs mit mehr Sitzplätzen im Notfallplan ein, doch das Unternehmen warnt, es könnten möglicherweise trotzdem nicht alle mitfahren. Auch im Regionalverkehr erwartet die Bahn einen massiven Ausfall. Von den privaten Bahnanbietern, etwa der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH, kurz ODEC, heißt es, die Lokführer dort beteiligten sich nicht am Streik. Der RE1 nach Cottbus, der RE8 zum Flughafen BER oder der RB37 über Berlin-Wannsee nach Belitz sollten also fahren. Trotzdem müssten sich Fahrgäste auch hier vor Antritt der Reise informieren, denn einige Fahrdienstleiter, also diejenigen, die den Betrieb auf der Schiene überwachen, arbeiten bei der Bahn und könnten streiken. Auf den S-Bahnen S3, S46, S5 und S9 soll es einen Fahrplan im 20-Minuten-Takt geben. Die gute Nachricht, die Berliner Verkehrsbetriebe sind von dem Streik nicht betroffen, U-Bahnen und Busse fahren also, könnten aber besonders voll werden. Für viele Pendlerinnen und Pendler bleibt nur, sich mögliche Alternativen zu suchen, etwa Fahrgemeinschaften zu gründen. Der ADAC wirbt mit der App Twogo, bei der Menschen sich zusammenschließen können. Auch Carsharing-Anbieter erlauben mittlerweile, zum Beispiel von Berlin nach Potsdam zu fahren und dort das Auto abzustellen.
Birgit Radatz. Die Bundesregierung muss ihren Klimafonds überdenken. Sie wollte unverbrauchte Kredite aus der Corona-Pandemie für ihn nutzen. Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes verstößt das gegen die Schuldenbremse. Was bedeutet dieses weitreichende Urteil jetzt für das Land Berlin? Schließlich plant der schwarz-rote Senat ein Sondervermögen Klimaschutz. RBB24-Landeskorrespondent Jan Menzel.
Berlin ist nicht der Bund, so die erste Einschätzung der Finanzverwaltung. Eine Sprecherin erklärte, beim Karlsruher Urteil gehe es um den konkreten Fall der Übertragung von Corona-Milliarden in einen Klimafonds. Das vom Senat geplante Sondervermögen sei anders konstruiert und begründet. Die Vorsitzende der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Brinker, sprach dagegen von einem Warnschuss für das Berliner Vorhaben. Brinker verwies darauf, dass die Karlsruher Richter einen engen Zusammenhang zwischen der Aufnahme von Krediten und der Bewältigung einer Notlage mit Hilfe des Geldes gefordert hätten, dass er nach ihrer Auffassung auch in Berlin nicht gegeben. Das geplante Sondervermögen sei somit mit hoher Wahrscheinlichkeit verfassungswidrig, so Brinkers Bewertung. Der langjährige Haushaltsexperte der Linksfraktion Zillig zeigte sich dagegen zuversichtlich, dass die Berliner Konstruktion des Sondervermögens rechtssicher sein wird. Das Karlsruher Urteil müsse dennoch genau geprüft werden. Die Gewerkschaft der Polizei warnt derweil vor einem unglaublichen Risiko und einem Ritt auf der Rasierklinge. Die Gewerkschaft hofft darauf, dass auch Polizeiwachen mit den Mitteln des Sondervermögens saniert werden. Sollte dies rechtlich zu beanstanden sein, könnte diese Hoffnung platzen. Berlins Sozialsenatorin Jansel Kieseltepe per SPD sprach angesichts des Urteils von einem Schlamassel, verursacht durch das, so wörtlich, starrsinnige Festhalten an der Schuldenbremse. Kieseltepe erneuerte ihre Forderung, die Schuldenbremse aufzuweichen. Zu möglichen Auswirkungen des Karlsruher Urteils auf Berlin äußerte sich die SPD-Politikerin nicht.
Jan Menzel, Berlin. In der Prignitz wird weiter am Hochwasserschutz gearbeitet. Eine Schwachstelle ist das Dörfchen Müggendorf nahe Wittenberge. Da reicht die Elbe fast bis an die Häuser heran, erzählt RBB24-Reporter Björn Hase-Wendt.
Ruhig fließt die Elbe mit einem Pegel von gut 2,10 Meter an Müggendorf vorbei. Vor 10 Jahren war das ganz anders. Der Pegel stieg auf über 7,80 Meter, zu viel für den Deich. Nur mit tausenden Sandsäcken konnte der Ort vor den Wassermassen gerettet werden, erinnert sich Amtsdirektor Harald Ziegeler.
Vor allen Dingen auch gerade im Bereich des Pegelhaus, wo Sickerwasserstellen auftraten, sodass also die Deichbewehrung luftseitig und wasserseitig auch erfolgen musste.
Nun soll der Hochwasserschutz im kleinen Dorf mit den alten Backsteinhäusern verbessert werden, mit einer Stahlspur. Bundwand, die bis zu 17 Meter tief in die Erde kommt, erklärt Christian Merker vom Landesumweltamt.
Um dadurch eben sicherzustellen, dass die Dichtheit des Deichkörpers hergestellt wird. Ja, und die Spundwand selbst, die wird man am Ende gar nicht sehen, sondern die wird so tief eingebracht werden, dass dann nur ein kleines Bützelchen rausguckt.
Obendrauf kommt noch eine Klinkermauer von bis zu 1,20 Meter. Damit soll der Deich in Müggendorf künftigen Hochwassern standhalten.
Wir haben als Ziel, dass wir an dem Messungswasserstand 7,99 Meter in Wittenberge ausbauen. Und da kommt dann noch 1 Meter Freibad oben rauf.
Also 1 Meter Reserve, sodass der Deich einem Wasserstand von bis zu 9 Metern standhalten soll. Die Bauarbeiten sind allerdings schwierig, denn die Häuser stehen direkt am Deich. Die Stahlwände werden deshalb schonend in den Boden gepresst und nicht gerammt, erklärt Jens-Peter Carstens vom Bauunternehmen Meierbau.
Sie müssen sich vorstellen, die Ausdehnung bei Vibrationen mit Rütteln oder Rammen ist bestimmt über 20, 30 Meter spürbar, teilweise noch viel weiter. Und das würden diese Häuser mit Sicherheit hier nicht überleben.
Außerdem lässt die Gemeinde die historische Dorfstraße sanieren. Insgesamt werden so in Mückendorf über 5,6 Millionen Euro investiert. In einem Jahr sollen die Arbeiten abgeschlossen und Mückendorf dann gegen künftige Hochwasser gesichert sein.
Björn Hasewendt war an der Elbe unterwegs. Im Johanniter Krankenhaus in Treuenbrietzen haben die ersten 4 Pflegeschüler aus dem Kosovo ihre praktische Ausbildung begonnen. Der Rahmen ist ein Brandenburger Modellprojekt gegen den Fachkräftemangel, berichtet rbb24-Reporterin Amelie Ernst aus Treuenbrietzen.
Rheumatologie, Pneumologie, Allergologie. Nach 6 Wochen Theorie sind Endrit Bilali und die anderen 3 kosovarischen Auszubildenden jetzt im Treuenbrietzener Krankenhaus zum ersten Mal auf einer Station eingesetzt. Manche Abläufe, wie die Körperpflege, sind noch neu für Endrit. Andere kannte er schon von seiner Ausbildung im Kosovo.
In Kosovo in Praxis, ich habe gemacht Infusion gegeben und Injektion und Wundversorgung.
Das Lernen mache Spaß, erzählen die 4. Und die deutschen Klassenkameraden in der Pflegeschule seien sehr hilfsbereit. Auch der 20-jährige Shazivar Kadrijai war vorher noch nie im Ausland.
Also mit meinen Eltern, ich telefoniere jeden Tag und sie sind froh auf mich und stolz.
Gegen das gelegentliche Heimweh helfe das gemeinsame Kochen, wobei ihr der Start in Deutschland gar nicht so schwer gefallen sei, sagt Fitore Gashi.
Für mich nicht, weil ich habe hier in Berlin meine Schwester und Frau Koch. Sie hat wirklich schon sehr viel unterstützt. Ohne Frau Koch, keine Ahnung, was wir konnten machen.
Gemeint ist Anne Koch, die Welcome-Managerin, die das Johanniter-Krankenhaus extra eingestellt hat, um ausländischen Azubis und Mitarbeitenden den Start in Treuenbrietzen zu erleichtern. Sie kümmert sich um Möbel, Krankenversicherungen, Handyverträge und vor allem darum, dass sich die Neuen hier schnell wohlfühlen.
Der Aufwand, der ist immens, aber der ist wichtig, der lohnt sich.
Andere Brandenburger Kliniken und Pflegeeinrichtungen wollen es so machen wie die Kollegen in Treuenbrietzen und sind deshalb zum Erfahrungsaustausch gekommen. Auch Personalmanager Matthias Reder von den Havelland-Kliniken ist bereits in den Kosovo gereist, um 4 Azubis für seine Pflegeschule auszuwählen.
Der Bedarf an Pflegekräften ist immens. Sowohl in der stationären Krankenpflege wie in der Altenpflege brauchen wir einfach Nachwuchs. Wir haben immer schon viel ausgebildet und auch übernommen, aber wir brauchen einfach tatsächlich noch mehr.
Ähnlich groß ist der Bedarf an Pflegekräften bei den Sana-Kliniken Niederlausitz. Mittlerweile komme etwa jeder 5. Azubi in den 2 Pflegeklassen aus dem Ausland, erzählt Theresa Sommer, die dort für die Personalgewinnung zuständig ist.
Wir haben jetzt auch Schüler aus Afrika, die sich super gut machen, die sich sehr gut integrieren, die sehr, sehr hohes Maß an Eigeninitiative zeigen.
Nachdem sie den Vorbereitungskurs und die Deutschprüfung im Kosovo erfolgreich absolviert haben, könnten im kommenden Jahr die nächsten 30 Pflege-Azubis nach Brandenburg kommen. Die Kliniken rechnen schon fest mit ihnen.
Amelie Ernst aus Treuenbrietzen. Es gibt in Brandenburg ein Bündnis für lebendige Innenstädte. Wirtschaft, Handel, Kommunen und Landesregierung sind darin vertreten. Dieses Bündnis lobt zum 2. Mal einen Wettbewerb aus. Worum es da geht, das verdeutlicht rbb-Reporter Ivo Ziemann an den Open Streets in Zeuthen. Dieses Projekt gehörte beim letzten Mal zu den ersten Preisträgern.
In Zeuthen könnte mehr los sein. Hier im Zentrum an der S-Bahn gibt es zwar einen Friseur, Bäcker und einen Lotto-Shop, aber nichts, was so richtig zum Verweilen einlädt, sagt Marius Langas. Er ist der Initiator von Open Streets. Da werden Straßen ganz unbürokratisch für die Bürger abgesperrt.
Und die können dann dort sich quasi auslassen und ihre meist sehr kreativen Ideen dann auch umsetzen.
Für Feste, Kunstaktionen und wie demnächst bei Zeuthen glüht, wo Geschäfte, Vereine oder Anwohner einen eigenen kleinen Adventsabend organisieren. Die Zeuthener finden es gut.
Oh ja, da machen sie mal für die Kinder hier ein Straßenfest, das finde ich ganz gut.
Also ich sag mal so, wenn Feste sind, kommen also gerade auch so Jüngere schon aus der anderen Umgebung hier nach Zeuthen.
Das ist mal eine kleine Attraktion ist, wo man hingehen kann. Ist einfach ein bisschen zu wenig noch.
Es könnte also noch mehr sein. Um das hinzukriegen, hat die Teilnahme am Landeswettbewerb Lebendige Innenstädte enorm geholfen, sagt Marius Langas. Seitdem engagieren sich viel mehr Zeuthener. Es gab für den 2. Platz ein kleines Preisgeld für neue Projekte und es konnten viele Kontakte geknüpft werden.
Die Reputation, die wir dadurch bekommen haben, die war einfach so hoch, dass wir mit Leuten sprechen konnten und auch ernst genommen wurden, die sich sonst eher so nicht um Zeuthen gekümmert haben. Und ich sehe da sehr positiv in die Zukunft. Ja.
Und auch die Absprachen mit der Stadtverwaltung sind noch besser geworden. Die Belebung des Zentrums ist ja auch ein wichtiges gemeinsames Ziel, sagt Chris Ziemann aus der Verwaltung.
Es geht nicht nur um das Beleben des Gewerbes, sondern auch für die Bevölkerung was zu bieten, darzustellen. Und das kann eine Verwaltung gar nicht alleine stemmen, sondern es geht nur mit solchen Organisationen, solchen Projekten. Und ich bin ein großer Fan und Unterstützer.
Projekte wie das in Zeuthen werden für den Wettbewerb Lebendige Innenstädte gesucht. Die Bewerbungsfrist läuft bis Mitte Februar. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.